Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
Kurz und knackig. Satz mit X. Regulierungsbedarf in Filterblasen? Liebe Lauscher, wir alle sind immer wieder damit konfrontiert, wenn wir uns in sozialen Medien bewegen. Hass, Hetze, Fake News bzw. alternative Fakten. Oft wird mir die Frage gestellt, warum unternimmt da niemand was? Das dürfte doch so eigentlich gar nicht erlaubt sein. Gute Frage. Vor 2 Wochen habe ich just zu diesem Thema eine hochspannende Veranstaltung der Kanzlei Spirit Legal besucht und mir gleich den Moderator geschnappt, Rechtsanwalt Dr. Jonas Karl. Mit ihm will ich mir genauer anschauen, welche Auswirkungen unregulierte Filterblasen auf den öffentlichen Diskurs haben können, welchen Regulierungsrahmen es bereits gibt und, für mich am spannendsten, welchen Regulierungsrahmen es vielleicht geben sollte. Lieber Jonas, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, hallo Steffi. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir uns so schnell wiedersehen nach der Veranstaltung in Dresden.
Ja, freut mich auch. Jonas, ich stelle dich rasch vor. Du bist Partner bei Spirit Legal, du bist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und berätst und vertrittst Unternehmen, Internetportale, Journalisten, Blogger, Fotografen im Bereich Medien-, Urheber- und Wettbewerbsrecht. Und zu deinen Schwerpunkten zählt dementsprechend die Beratung und Vertretung in Angelegenheiten des Internetrechts, des Presserechts, des allgemeinen Persönlichkeits- und Meinungsäußerungsrechts und des Lizenzvertragsrechts. Ich finde, das waren tatsächlich ideale Voraussetzungen, um eine Podiumsdiskussion zum Thema Regulierung von Filterblasen zu moderieren. Ich fand eure Veranstaltung wirklich toll, die Diskussionsteilnehmer sehr gut ausgewählt. Und neben dir saßen auf dem Podium ja Vertreter aus Presse und Politik. Und damit unsere Lauscher da draußen so ein bisschen folgen können, erzähl doch mal kurz, wer war denn alles dabei auf dem Podium?
Ja, wir hatten 3 Gäste zu Besuch bei uns. Das war zum einen der Konrad Clemens, der ist der Chef der Sächsischen Staatskanzlei und zugleich auch Staatsminister für Medien und Bundesangelegenheiten. Er ist seit Juli in diesem Amt als Staatskanzleichef und sächsischer Medienminister und war vorher sozusagen der Leiter der sächsischen Landesbotschaft in Berlin und insofern mit den Bundesratsthemen, was Medienpolitik ja immer auch ist, bestens vertraut. Der zweite Ansprechpartner, den wir auf dem Podium hatten, war Valentin Lippmann, Mitglied des Sächsischen Landtags für Bündnis 90 Die Grünen und macht dort die Innen- und Rechtspolitik, also auch einer, der sozusagen, wenn es um Regulierungsfragen geht, sehr bewandert war. Und der dritte, der hat sozusagen die journalistische Perspektive reingebracht, war Lars Radau, der Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbandes im Landesverband Sachsen, der nochmal einen ganz anderen, weniger politischen Blickwinkel, aber auch viel Fokus sozusagen auf den Alltag von Journalisten in die Diskussion reingebracht hat. Und ja, daneben hatten wir im Publikum Gäste sitzen aus ähnlichen Bereichen, aus der Politik, aus den Medienhäusern, Einzeljournalisten, aber genauso auch Leute aus der Zivilgesellschaft, die sich irgendwie um das Thema kümmern und da Sorgen machen. Und das hat für eine ganz spannende Diskussion und viele Gespräche an dem Abend gesorgt.
Das fand ich auch. Anwaltschaft war natürlich auch vertreten. Ich habe auch gesehen, Kommunikationsagenturen waren auch da. Ich fand es wirklich eine sehr, sehr spannende Diskussion mit vielen guten Ansatzpunkten. Und was mir gut gefallen hat, nur so ist ja eine Diskussion wirklich lebhaft. Es waren sich nicht alle einig und das eben bei kaum einem Punkt. Deswegen war es so spannend, das zu verfolgen. Du hast in die Diskussion eingeführt, um eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, indem du konkrete Beispiele benannt hast für alternative Fakten. Und da die Runde in Dresden stattfand, hast du dich dabei vor allem auf Sachsen bezogen. Vielleicht magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern da auch ein, zwei Beispiele mit an die Hand geben, was denn so den Grundstock quasi gelegt hat für die anschließende Diskussion.
Ja, gerne. Also das schon richtig gesagt, Fokus auf Sachsen bei der Veranstaltung, sowohl was die Gäste angeht, aber auch inhaltlich. Und herausgegriffen haben wir da ein Beispiel, das ist mittlerweile 3 Jahre her, war aber bundesweit auch in den Medien. Das war eine Gruppe von Menschen, die sich bei Telegram dazu verabredet hat, den sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer zu ermorden. Ja, also die Medien haben das unterschiedlich aufgefasst. Die einen haben von Terrorzelle gesprochen, die anderen haben es so ein bisschen abgetan und haben gesagt, wir haben nach einer Corona-Pandemie jetzt auch eine geistige Pandemie, so hat es damals der Innenminister bezeichnet. Aber das war so ein Beispiel, was wir diskutiert haben. Und es kam ja in den letzten 3 Jahren da eine Reihe weiterer Beispiele, egal ob das Lauterbach oder welche anderen Bundespolitiker auch immer sind, kamen ja noch weitere Fälle dazu, wo es tatsächlich so einen Aufruf zu Straftaten oder die Verabredung zu Straftaten und zu konkreten Mordplänen gab. Und darüber haben wir ja einleitend gesprochen. Und ein zweites Beispiel, das ist mir erst in den letzten Wochen bekannt geworden, ist ein Vorfall, der zusammenhängt mit der Sächsischen Landesbibliothek. In dem ersten Winter des Ukraine-Krieges kursierte eine Meldung, ein angeblicher Aufruf der Sächsischen Landesbibliothek in den sozialen Medien, dass die Bibliothek aufruft, dass man russische Bücher, also Bücher russischer Autoren, an die Bibliothek spenden soll, damit die Bibliothek diese verbrennen kann und sozusagen durch den gasarmen Winter kommen kann und sozusagen das gleich nutzen kann. Und dieses Beispiel finde ich deshalb ganz plastisch, weil da die Richtung, aus der das kommt, so klar wird und die Botschaften so ganz offensichtlich platt sind. Ja, also einerseits das Stichwort Bücherverbrennung, was man da reinbringt und in den russischen Kontext setzt und andererseits eben dieses Thema Energiemangel und Gaslieferungen aus Russland eben da auch noch mit reinbringt. Und das fand ich ganz plastisch. Und tatsächlich ist die Landesbibliothek damals auch dagegen vorgegangen und hat versucht, auf den Social-Media-Kanälen gegenzusteuern und zu sagen, nein, es handelt sich dabei nicht um einen Aufruf von uns, sondern eben um Desinformation, Fake News. Das Beispiel hat es auch in den sächsischen Verfassungsschutzbericht geschafft als Musterbeispiel für Desinformation. Und das dritte Beispiel ist eigentlich eine Aneinanderreihung von vielen Fällen mittlerweile gewesen, wo es darum geht, dass sich auch wieder Menschen über Telegram und Co. dazu verabreden, Politiker zu Hause aufzusuchen. Also das hat auch den sächsischen Ministerpräsident schon ereilt oder die sächsische Sozialministerin und zuletzt auch einen Landrat in Mittelsachsen, wo vor allen Dingen natürlich aus dem rechten Spektrum Leute sich zusammentun und sagen, okay, jetzt gehen wir da nach Hause und dringen sozusagen in die Privatsphäre ein und belästigen da jemand unter dem Vorwand, wir wollen doch nur diskutieren. Und die Grenzen zwischen Diskussion und Gewalt sind da häufig dann fließend. Das waren so die 3 Beispiele, über die wir eingangs diskutiert haben, um mal aufzuzeigen, was das für eine Spannbreite hat, was es da an Entwicklungen und Phänomenen im Diskurs in den Filterblasen und sozialen Netzwerken gibt.
Das sind tatsächlich ja jetzt sehr unterschiedliche Beispiele gewesen und sie spielen sich ja letztlich auch an oder in unterschiedlichen Segmenten online ab. Also wenn du dieses Beispiel eben von Telegram nimmst, das sind ja eher geschlossene Gruppen. Das sind dann diese Filterblasen, die auch eurer Veranstaltung so ein Stück weit quasi den Namen gegeben haben. Wenn es jetzt um diese alternativen Fakten und Fake News geht, die machen sich ja wirklich ganz, ganz breit über keine Gruppen, sondern für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Glaubst du, dass es ein Unterschied macht, ob das Ganze eng zirkuliert in der Filterblase oder eben in der breiten Masse?
Ja, es macht in zweierlei Hinsicht einen Unterschied. Einerseits, was die Glaubwürdigkeit solcher Fake News angeht und andererseits, was das rechtliche Vorgehen dagegen angeht. Ich glaube, dass die Glaubwürdigkeit solcher Nachrichten steigt, je kleiner die Gruppen und Kanäle sind, in denen sich das verbreitet. Die kleinen Gruppen sind dann im Zweifel der Sportverein oder der Kleingartenverein oder was auch immer, wo man sowas von Leuten geteilt bekommt, die man tatsächlich kennt. Und wenn man eine Information von jemandem bekommt, den man kennt, dann misst man der eine höhere Glaubwürdigkeit bei, als wenn das irgendwie einfach so bei Facebook durch den Newsfeed rauscht. Insofern glaube ich, dass es da eine tatsächlich potenzierte Wirkung hat, je kleiner die Gruppen sind. Und zugleich ist das in den kleinen Gruppen aber umso schwerer zu verfolgen, weil man erstens überhaupt mitbekommen muss, dass das da geteilt wird. Und selbst wenn man mitbekommt, dass es da geteilt wird und man da dagegen vorgehen kann, dann ist es eben nur dort verschwunden und nicht komplett verschwunden. Während wenn man bei Facebook sozusagen an große Verbreiter rankommt, oder Facebook sogar dazu bekommt, präventiv sowas in Zukunft immer zu löschen, dann hat man eben mehr erreicht im Kampf gegen einzelne Nachrichten, als wenn man sozusagen da ins Klein-Klein rein muss. Insofern würde ich unterm Strich sagen, ist die Verbreitung in kleinen Gruppen und Kanälen sogar die gefährlichere.
Finde ich super spannend. Über diesen Aspekt habe ich noch nie nachgedacht. Ich habe gedacht, na gut, dann lass sie doch in der kleinen Gruppe da irgendwas erzählen. Gut, wenn es jetzt nicht gerade um Verabredung zu Verbrechen geht. Das ist klar, das ist was ganz anderes. Ich meine jetzt wirklich Fake News. Ich finde das einen wirklich spannenden Punkt. In der Tat, weil wenn dir jemand was zuspielt, den du kennst, bist du vielleicht eher geneigt, es nicht in Frage zu stellen, als wenn du jetzt bei Günni 75 irgendeinen Beitrag auf TikTok siehst und denkst, Alter, das habe ich in 2 Sekunden gegoogelt, das ist Quatsch. Finde ich einen entspannenden Aspekt. Wie können sich denn solche alternativen Fakten ganz im Allgemeinen, und dann kommen ja noch die ganzen Hasskommentare obendrauf, letztlich auswirken? Also welche Probleme bringen sie deiner Auffassung nach in tatsächlicher Hinsicht für den öffentlichen Diskurs mit sich?
Also du hast schon gesagt, man muss da differenzieren zwischen Hate Speech auf der einen Seite und allem, was so beleidigend stattfindet, und Desinformation auf der anderen Seite. Und bei Hate Speech, glaube ich, das merken wir ja alle selbst, führt das dazu, dass der Diskurs verroht, dass die Grenzen immer weiter verschoben werden bei dem, wie man bereit ist, sich mit Leuten auseinanderzusetzen oder sie zu beschimpfen. Und das schüchtert Leute ein, die ziehen sich aus dem Diskurs zurück, nicht nur online aus dem Diskurs und sagen, okay, soziale Netzwerke will ich nicht mehr, sondern auch tatsächlich in der im normalen Alltag. Die sind vielleicht nicht mehr bereit, Ehrenämter zu übernehmen, sich politisch zu engagieren. Ja, wir haben bei der Veranstaltung in Dresden kurz gesprochen über den sogenannten Künast-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, wo auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja, es bleibt weiterhin dabei, dass man im politischen Diskurs ein dickes Fell haben muss und mehr hinnehmen muss als normal. Aber andererseits hat das Bundesverfassungsgericht auch erstmals die Gefahr skizziert, dass wenn man das eben zu weit treibt, dann die Bereitschaft in der Bevölkerung sinkt, sich politisch zu engagieren. Und das, glaube ich, ist eine Folge, wenn es um Hass und Hetze geht. Und wenn es um Fake News und Desinformation geht, dann muss man sich nochmal überlegen, woher das kommt. Das ist ja nicht so, dass da jemand eine lustige Idee hat und sagt, ich mache jetzt aus der Geschichte mal irgendwie ein Sharepick oder ein Video, weil ich diese Desinformation so originell finde, sondern dahinter stehen ja ernstzunehmende Interessen von Akteuren aus dem In- und Ausland, die damit ganz konkrete Ziele verfolgen. Die wollen Einfluss nehmen auf Diskurs. Die wollen politische Meinungsbildung mitprägen, die wollen vielleicht auch Einfluss nehmen auf politische Mehrheiten und sie wollen damit ein Agenda-Setting betreiben, nämlich indem sie vorgeben, dass der Bevölkerung gewisse Themen wichtig oder wichtiger sind, als das tatsächlich der Fall ist, indem mit Bots gearbeitet wird, die sozusagen entsprechende Fake News liken oder entsprechende Bots, die dann kommentieren und den Eindruck erwecken, dass da von der Bevölkerung ein Thema als besonders wichtig angesehen wird. Und das ist, glaube ich, ein enormes Risiko, weil nicht nur wir als Nutzer dem auf den Leim gehen können, diesen Bots auf den Leim gehen können, sondern natürlich auch die Politik nicht davor gefeit ist, zu denken, okay, das scheint ein relevantes Thema in der Bevölkerung zu sein, weil mir das im Newsfeed immer wieder nach oben gespült wird und tatsächlich stecken aber sozusagen Bots dahinter. Und das Gleiche gilt ja auch, das haben wir in der Diskussion auch versucht rauszuarbeiten, für Journalisten und die Frage, woran orientieren die sich denn, wenn es darum geht, was interessiert die Bevölkerung eigentlich im Moment an Themen und was sind die drängendsten Themen? Und das muss man sich bewusst machen, dass da gezielte Interessen dahinter stehen. Und wenn man sich das bewusst ist, muss man sich überlegen, lässt man das laufen oder muss man da was dagegen tun? Was auch immer, wenn wir später noch zukommen.
Genau, das war eigentlich schon ein gutes Stichwort. Da muss man was dagegen tun. Es ist ja nun nicht so, dass es keinen Regulierungsrahmen gäbe. Es hapert oft aber an der praktischen Durchsetzung. Über beide Aspekte haben wir gesprochen. Vielleicht so ganz kurz einleitend, zusammenfassend, welche Regelungen gibt es denn bereits?
Ja, wir haben dann einen sehr zersplitterten Regulierungsrahmen, weil sozusagen die Gesetzgebungskompetenz für alle Fragen von Medienregulierung und Plattformregulierung verteilt ist auf EU, Bund und Land. Ja, und jeder trägt da was zu bei. Wir haben auf EU-Ebene noch gar nicht so lange den DSA, den Digital Services Act, der viele Fragen regelt. Der regelt jetzt auch viele Fragen europaweit einheitlich, die bislang sozusagen national geregelt waren in Deutschland. Im Telemediengesetz beispielsweise oder auch im NetzDG, dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Auf nationaler Ebene sind jetzt eigentlich nur noch verblieben das digitale Dienstegesetz, was sozusagen dazu dient, den europäischen DSA national umzusetzen, und andererseits ein NetzDG als nur noch Rumpfgesetz, weil viele der Regelungen auch in den europäischen Rahmen, in den DSA gewandert sind und man da nur noch sozusagen Restregelungen hat. Ich glaube, dass dieses Wandern der Medienregulierung oder Plattformregulierung vom nationalen zum europäischen Gesetzgeber dazu führen wird, dass man an der Stelle schwerfälliger wird. Das NetzDG wurde gefühlt im Jahrestakt novelliert und man konnte immer nachsteuern, wenn man gemerkt hat, okay, ist vielleicht doch noch nicht so optimal oder hier haben wir neue Phänomene, die wir regeln sollten. Ob uns das auf europäischer Ebene genauso schnell gelingt, hinterher zu regulieren, da habe ich so meine Zweifel. Und dann hat man noch auf Landesebene die Medienstaatsverträge und die Pressegesetze. Für die gedruckte Presse spielt eher eine untergeordnete Rolle, aber vor allen Dingen den Medienstaatsvertrag, der nicht nur den klassischen Rundfunk regelt, sondern eben auch die Telemedien und dort eben auch Einfluss nimmt auf alle Online-Angebote, App-Anbieter und auch eben was sagt zu den Landesmedienanstalten und den klassischen Rundfunk, öffentlich-rechtlich und privaten Rundfunk. Ja, und das ist irgendwie alles miteinander verzahnt. Und wenn man sich mit dem Regulierungsrahmen anschaut, muss man sich immer zuerst fragen, ja, wer ist denn eigentlich dafür zuständig und wie greift das ineinander? Und da haben wir im Moment tatsächlich auch Stellen, wo es Konflikte gibt, weil der DSA Fragen genauso regelt wie der Medienstaatsvertrag und man gucken muss, wonach kann man denn jetzt eigentlich gehen?
Okay, das heißt, wir haben aber dem Grunde nach sowas wie einen gestückelten Regulierungsrahmen, ist alles ein bisschen kompliziert, inzwischen etwas schwerfällig, was das Up-to-Date-Sein anbelangt. Ich wollte aber gern auch noch auf die Probleme bei der praktischen Umsetzung eingehen, bei der Umsetzung und bei der Durchsetzung der Rahmenbedingungen, die wir eben haben. Was sind denn so die klassischen Probleme? Wo hakt's immer?
Also ein Klassiker ist, dass jemand zu uns kommt und sagt, ich bin in irgendeiner Weise von rechtswidrigen Inhalten betroffen, seien das unwahre Tatsachenbehauptungen oder Beleidigungen. Und dann erfolgt sowas aber häufig anonym. Das heißt, man hat jetzt kein Impressum, wo man weiß, okay, an den hat man jetzt heranzutreten, um Unterlassungsansprüche geltend zu machen, sondern man müsste erstmal Auskunftsansprüche gegen Provider geltend machen oder man müsste ein Strafverfahren einleiten, um auf dem Wege sozusagen an den Namen und die Anschrift zu kommen. Das heißt, einen Eilrechtsschutz, einstweiligen Rechtsschutz, um von heute auf morgen einen Unterlassungsanspruch durchzusetzen, der ist damit schon verbaut, dass viele Dinge anonym geschehen und man deshalb zunächst an die Autoren selbst vielleicht nicht sofort rankommt. Deshalb läuft es häufig so, dass der erste Ansprechpartner dann die Plattformen sind und man sagt, okay, hier läuft auf deiner Plattform was schief. Hier werden rechtswidrige Inhalte verbreitet. Wir setzen dich hiermit in Kenntnis darüber und ab Inkenntnissetzung muss der Plattformbetreiber dann eben auch tätig werden. Herausforderung dabei wiederum ist aber, dass die Plattformen alle nicht in Deutschland sitzen, sondern die sitzen in Irland oder bei Telegram in Dubai, irgendwo auf der Welt. Und man dann zwar eine Konstellation hat, wo man vielleicht in 3 Tagen von einem deutschen Gericht eine einstweilige Verfügung bekommt, aber diese einstweilige Verfügung eben im Ausland zustellen muss. Das gelingt beim europäischen Ausland, das gelingt grundsätzlich noch, aber das dauert eben auch mal 3 Monate. Ja. Und bei einer Zustelldauer von 3 Monaten kann man dann nicht mehr wirklich von Eilrechtsschutz sprechen. Und dann ist das ein Instrument, was für den Mandanten auch nur noch einen begrenzten Charme hat, wenn die Plattform den Inhalt dann erst in 3 Monaten löschen muss und bis dahin schon längst wieder eine ganz andere Sau durchs Dorf getrieben wird an der Stelle. Das ist ein Thema, wo verschiedentlich dafür gestritten wird. Und das kann ich auch immer wieder nur betonen, zu sagen, wir brauchen eine Regelung zu einem inländischen Zustellbevollmächtigten, dass die Plattform in Deutschland für Gerichtsvollzieher erreichbar sein müssen, um sowas schneller zu regeln. Sowas ist im Moment rudimentär in diesem Rest NetzDG noch geregelt, aber eben auch nur für ganz bestimmte Fälle von strafbaren Inhalten. und eben nicht für jede andere Art von rechtswidrigen Inhalten, also ganz klassische unwahre Tatsachenbehauptung. Da greift das nicht. Also das ist tatsächlich eine hohe Hürde. Die nächste hohe Hürde habe ich eben indirekt schon angesprochen. Das ist die Frage, wie schnell werden denn Ermittlungsbehörden tätig und wie schnell können sozusagen auch Ermittlungsbehörden den Sachverhalt in einer Weise ermitteln, dass man auch zivilrechtlich was davon hat. Ja, also das ist sozusagen unser Fokus als Medienrechtler. Inwieweit kann man sozusagen Ergebnisse der Ermittlungsverfahren auch einfließen lassen in ein zivilrechtliches Vorgehen, in das Geltendmachen von Unterlassungsansprüchen. Das ist leider eher selten der Fall, weil da die Mühlen eben langsamer mahlen. Und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass es einfach eine unglaubliche Menge an Fällen ist, die da bei den Ermittlungsbehörden mittlerweile auflaufen. Es gibt ja auch gewisse Regelungen oder Bestrebungen dahin zu sagen, es muss da Automatismen geben, dass die Plattform jedweden strafbaren Inhalt oder Inhalt, der aus ihrer Sicht strafbar ist, an die Ermittlungsbehörden melden müssen. Ja, also das führt natürlich auch zu einer Überforderung. Zugleich darf da aber die Politik und der Gesetzgeber auch nicht den Kopf in den Sand stecken, denn man kann da natürlich was tun, mehr Staatsanwälte einstellen etc., um dem irgendwie Herr zu werden. Und der letzte Punkt ist letztlich einer, den ich vorhin schon angesprochen habe, dass man einen Einschüchterungseffekt hat. Also wir haben oftmals Fälle, wo wir sagen, ja, können wir gegen vorgehen, kriegen wir auch eine einstweilige Verfügung, wir wissen, wer das geäußert hat. Aber Stichwort Streisand-Effekt, lieber Mandant, ihr müsst damit rechnen, dass dann dieses Gerichtsverfahren und jeder Schriftsatz, der da kommt, genauso in den einschlägigen Telegram-Gruppen geteilt wird und das dann sozusagen das nächste Thema ist, was da über dich diskutiert wird. Und das führt auch hin und wieder dazu, dass Mandanten sagen, okay, dann lasse ich es lieber doch bleiben und lasse das über mich ergehen, als denjenigen das nächste Thema zu geben, über das sie in den Gruppen diskutieren können.
Das heißt, wenn man das jetzt so ganz kurz und knapp und ketzerisch zusammenfassen wollte, sowohl die Regulierung als auch die Probleme bei der praktischen Durchsetzung, zu kompliziert, zu gestückelt, zu langsam und zu unangenehm. Das, glaube ich, ist so ein bisschen letztlich das Fazit, das man da ziehen kann.
Ja, und hinzu kommt, dass man es eben auch mit einer unglaublichen Menge an Beiträgen zu tun hat, der man da Herr werden muss. Und das ist nicht mehr wie früher, wo was in der Zeitung steht und man geht gegen den Artikel vor und der Artikel ist weg, sondern es verbreitet sich wahnsinnig schnell weiter. Und da ein Thema komplett aus der Welt zu bekommen, ist einfach unglaublich schwer geworden.
Ja, deswegen fand ich persönlich den letzten Teil der Diskussion eigentlich am spannendsten. Da habt ihr nämlich über Ansatzpunkte zum einen über den oder für den künftigen Umgang mit Filterblasen, zum anderen aber auch über mögliche künftige Regulierungsansätze gesprochen und dabei beispielsweise auch konkrete Wünsche von Journalisten berücksichtigt und erörtert. Welche Ideen kamen denn dabei so auf den Tisch und wie ordnest du die persönlich ein, diese Ansätze? Also alle können wir wahrscheinlich nicht besprechen, aber vielleicht können wir uns so ein paar rauspicken.
Also wir haben erstmal über so Mittel gesprochen, die in den letzten Jahren versucht wurden, wie beispielsweise das Stichwort Counterspeech oder Gegenrede, dass man oder auch im journalistischen Kontext die Moderation von Kanälen oder Nutzerkommentaren, dass man sagt, man hält dagegen, man versucht das in geordnete Bahnen zu lenken, man versucht sich auszutauschen, zu argumentieren, einen Kontrapunkt zu setzen. Und da war mein Eindruck, dass das eigentlich mittlerweile alle leid sind und das nicht mehr so richtig zumutbar ist, auch aufgrund der eben schon angesprochenen schieren Menge, aber auch, weil die Leute den Eindruck haben, totgequatscht zu sein. Und es natürlich auch nochmal eine Frage ist, spricht man mit realen Menschen, die Argumenten zugänglich sind, oder spricht man im Zweifel sogar mit Bots, wo das überhaupt keinen Sinn mehr macht? Insofern, ja, war da, was diese Ansätze angeht, die Stimmung eher negativ. Und dann haben wir darüber gesprochen, was sind denn die Stellschrauben? Und das ist ein Stück weit deckungsgleich mit dem, was ich eben schon angesprochen habe, das Thema Zustellbevollmächtigte im Inland, wo man, glaube ich, wirklich, wenn man das gut regeln würde, ziemlich viel erreichen könnte, weil man dann sozusagen unsere rechtsstaatlichen Instrumentarien wieder nutzbar macht für Plattformen, die irgendwo auf der Welt oder im europäischen Ausland sitzen. Und dann sind wir immer kreativer geworden und haben über so Ansätze gesprochen, die unter Juristen und in der Fachliteratur diskutiert werden, um einerseits den bestehenden Regulierungsrahmen besser zu nutzen und andererseits tatsächlich auch vielleicht ganz neue Aspekte in die bestehende Regulierung reinzubringen. Also ein Thema ist zum Beispiel, dass man die Landesmedienanstalten mehr in die Pflicht nimmt und sagt, okay, die Landesmedienanstalten haben die Aufsicht über die Medienintermediäre, also sozusagen die Vermittler von Medieninhalten. Dazu zählen beispielsweise auch die App-Stores. Und die App-Stores sind ein großer Hebel, weil am Ende entscheiden die darüber, welche App kommt bei den Nutzern an. Oder ganz konkret gesagt, kommt Telegram bei den Nutzern an und können Nutzer sich das dort installieren. Und wenn man sagt, okay, Telegram sitzt in Dubai, verweigert sozusagen jede juristische Auseinandersetzung, dann ist es vielleicht gar nicht mehr der richtige Ansatz zu sagen, wir versuchen uns mit Telegram zu streiten, sondern man nutzt dann den Hebel der App Stores und sagt, liebe Landesmedienanstalten, ihr habt die App Stores zu überwachen. Die App Stores messen hier mit zweierlei Maß, weil den einen sagen sie, ihr müsst euch rechtskonform verhalten, um in den App Stores aufzutauchen, und den anderen sagt man, ja, das lässt man halt irgendwie so laufen, in Klammern Telegram. Und da bestehen Hebel, um verschiedenste Sanktionen nutzbar zu machen und indirekt auf Telegram und Co. einzuwirken. Das war ein Aspekt, finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Ein Thema, wo man eben den Gesetzgeber gar nicht bräuchte, weil der Medienstaatsvertrag das aktuell schon so vorsieht und es eher davon abhängig ist, wie engagiert gehen die Landesmedienanstalten an der Stelle mit den Instrumentarien um, die ihnen der Gesetzgeber zur Verfügung stellt.
Ja, das ist halt wahrscheinlich zum einen die große Frage und vielleicht auch das große Problem, oder?
Tatsächlich, ja. Also das kann man sich als Landesmedienanstalten, wir haben ja nahezu jedem Bundesland eine auf die Fahnen schreiben und kann sagen, okay, das machen wir aktiv zu unserem Thema und hier wollen wir vorangehen. Oder aber man sagt, wir haben schon genug damit zu tun, keine Ahnung, die Impressumspflicht zu überwachen. Und das Thema können wir uns nicht auch noch anziehen. Und dann ist es wiederum aber an der Stelle doch eine Frage der Politik, wie man die Landesmedienanstalten eben ausstattet. Und auch das kam zur Sprache, ist es überhaupt noch zeitgemäß, dass es in fast jedem Bundesland eine eigene Landesmedienanstalt gibt? Oder würde es nicht Sinn machen, da die Kompetenzen zu konzentrieren, um Synergieeffekte zu haben etc.? Also kann sein, dass die Diskussion, je breiter der Aufgabenbereich der Landesmedienanstalten wird, auch dahin geht. Ein weiteres Thema, was wir diskutiert haben, war die Frage, inwieweit es Hinweispflichten für Plattformbetreiber braucht. Also wenn bestimmte Inhalte besonders häufig gemeldet werden oder wenn Nutzer die Plattform darauf hinweisen, dass hier Desinformationen verbreitet werden etc., dass dann nicht zwingend die Löschung sofort das mildeste Mittel sein kann oder muss, sondern dass man auf einer Stufe darunter vielleicht auch erstmal nur darauf hinweist, nee, hier ist mit den Fakten irgendwas durcheinander geraten. Tatsächlich ist das ganz anders. Das sieht man in gewissen Netzwerken auch hin und wieder mal, dass sowas geschieht. Das basiert dann aber auf einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Netzwerke und nicht auf sozusagen gesetzlichen Verpflichtungen. Und wie schnell sowas kippen und auch wieder in die andere Richtung gehen kann, sehen wir ja an Twitter, was sich sozusagen freigemacht hat von all diesen Themen und sagt, okay, was wir nicht zwingend gesetzlich tun müssen, das machen wir auch nicht. Und nicht mal das, was gesetzlich vorgegeben ist, macht Twitter noch.
Ich fand das eben ein paar ganz spannende Aspekte, die du da angesprochen hast, nämlich mit diesen Hinweispflichten. Also dieser oder jene Beitrag wurde von, was weiß ich, zahlreichen Usern oder so und so viel Usern gemeldet wegen Falschinformationen. Ich finde das einen richtig guten Ansatz. Man müsste nur durchdenken, wie kann ich das umsetzen, damit nicht auch da einfach Bots drauf angesetzt werden, bestimmte zum Beispiel demokratiefreundliche Beiträge massenhaft zu melden. Und dann kriegen die alle den Hinweis. Das ist ja genauso, wie jetzt bestimmte Beiträge überrannt werden mit bestimmten Kommentaren. Und ich frage mich, wäre es nicht eine gute Lösung, wenn man solche Meldungen durch User an die Voraussetzung knüpft, dass du nicht nur gewisse Häkchen setzen musst, wie es jetzt ist. Ich muss ja mal auswählen, ist das Hassrede, ist das Mobbing, ist das rechtswidrig oder was auch immer. Sondern ich sehe zwingend vor, dass ich begründe, warum ich konkret diesen Beitrag melde. Wäre das dann eine Möglichkeit, um sowas ein bisschen auszuschließen?
Absolut. Und wenn man überlegt, wie kann so eine Hinweispflicht aussehen, dann ist ja die Meldung durch die Nutzer sozusagen nur ein Element. Und das zweite Element wäre ja, dass das Netzwerk sozusagen in dem Hinweis klarstellt, wie ist die Faktenlage tatsächlich. Und indem man dann sozusagen reingeht und die tatsächliche Faktenlage klarstellt, kann man ja dann auch schnell filtern zwischen, was wird sozusagen von Bots missbräuchlich gemeldet als falsch und was ist tatsächlich falsch, weil es eben einen Faktencheck gibt, bevor der Hinweis erstellt wird. Also das wäre tatsächlich ein Ansatzpunkt und ist so ein bisschen davon abhängig, wie weit will man da gehen bei der Ausgestaltung der Hinweispflicht.
Spannend.
Ein anderer Aspekt, der nicht hinten runterfallen soll, weil ich den tatsächlich ganz spannend finde, ist die Frage, wie geht man denn mit solchen Desinformationen um, von denen niemand persönlich betroffen ist? Also wir haben das im Äußerungsrecht so, dass ich gegen eine unwahre Tatsachenbehauptung ja nur dann vorgehen kann, wenn ich selbst davon betroffen bin, weil über mich was Falsches behauptet wird. Jetzt kursieren aber ganz viele Desinformationen im Netz, von denen niemand konkret betroffen, weil niemand angesprochen wird. Ich mache mal ein Beispiel. Die Erde ist eine Scheibe. Da ist niemand konkret davon betroffen. Das ist aber dennoch falsch. Ich glaube, dass die Erde keine Scheibe ist. Darauf kann man sich schnell einigen. Ich könnte jetzt auch politischer werden und Beispiele nennen, die in gewissen Kreisen dann schon wieder umstritten sind, wie, keine Ahnung, Corona gibt es nicht oder den Klimawandel gibt es nicht. Aber das sind vielleicht alles Beispiele für dieses Phänomen, dass es an der persönlichen Betroffenheit und damit an der Klagebefugnis fehlt. Und diese Falschinformationen natürlich aber dennoch dazu geeignet sind, auf den Diskurs Einfluss zu nehmen. Und ja, dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und da gibt es in unserer Rechtsordnung die Verbandsklagebefugnis, die in ähnlichen Konstellationen, wenn es um den Verbraucherschutz geht beispielsweise, schon bemüht wird und wo gesagt wird, es können nicht nur Betroffene klagen, sondern es können auch Verbände klagen, wenn es darum geht, Verbraucher zu schützen, Nutzer zu schützen etc. Und deshalb wäre es eine Überlegung zu sagen, in solchen Fällen sind gewisse gesellschaftliche Akteure, Verbände, Parteien, wer auch immer, kann man sich überlegen, dazu befugt, im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens die Unwahrheit solcher Aussagen feststellen zu lassen beziehungsweise Unterlassungsansprüche geltend zu machen, um noch häufiger zwischen Wahrheit und Unwahrheit zu differenzieren. Das Ganze wäre dann ein ordentliches gerichtliches Verfahren und am Ende würde genauso ein Gericht darüber entscheiden, ist das unwahr oder wahr, wie das bei Äußerungen ist, von denen jemand persönlich betroffen ist. Aber man hätte damit ein Instrument geschaffen, was auch hilft, wenn es um solche Art von Desinformation geht.
Das finde ich eine ganz interessante Idee. Und ich finde es ja auch gar nicht so fernliegend, weil die Öffentlichkeit letztlich ja nichts anderes ist als Informationskonsument und damit irgendwie auch Informationsverbraucher. Also
ja.
Finde ich eigentlich, dass vom Gedanken her analog zum Verbraucherschutz das Ganze irgendwie zu regeln mit einer Verbandsklage jetzt gar nicht so fernliegend. Aufs erste Hinhören, also ging mir auch bei der Veranstaltung so aufs erste Hinhören, ohne es durchdacht zu haben, fand ich das eigentlich mal ganz schick. Also letzten Endes lässt sich sagen, wir konnten, beziehungsweise ich ja nur als Gast, ich habe nur gelauscht, aber man konnte nach der Veranstaltung festhalten, es ist ein hochkomplexes Feld, unterschiedliche Settings, unterschiedliche Auswirkungen, aber auf jeden Fall etwas, wo man was tun muss. Und das Instrumentarium, das wir jetzt haben, ist sehr ausziseliert, sehr verstreut und häufig einfach ungeeignet infolge praktischer Erwägungen oder auch in zeitlicher Hinsicht. Das heißt, es muss irgendwas passieren. Ich glaube, es waren viele spannende Ideen dabei. Was draus wird, verfolgen wir mit Spannung. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen Kreise zieht. Und ich würde jetzt gern nochmal so aus der abstrakten Diskussion heraus mal so ein bisschen in deinen beruflichen Alltag gucken. Was sind denn so die 2, 3 häufigsten Beratungsanfragen, die du bekommst, wenn es genau um diese Themen geht, nämlich um alternative Fakten, Hass in Filterblasen, Hass im Netz?
Ja, ich muss das jetzt natürlich ein bisschen verallgemeinern, aber ganz grob kann man sagen, das spielt sich dann schon dort ab, wo es darum geht, Unterlassungsansprüche geltend zu machen gegen rechtswidrige Inhalte. Einerseits unwahre Tatsachenbehauptung, andererseits aber auch Schmähung, Beleidigung etc. Hin und wieder werden auch Foto- und Videoinhalte verbreitet, die dann Persönlichkeitsrechte verletzen, wo man dann gleicherweise dagegen vorgeht. Und was es tatsächlich auch immer wieder gibt, ist das Thema Accountsperrung. Das ist ein Thema für sich, wahrscheinlich auch podcastfüllend, aber es ist ja nicht so, dass die Plattformen nichts machen gegen rechtswidrige Inhalte, sondern sie agieren ja hier und da und werden tätig. Und dann kommt es immer häufiger vor, dass ganze Accounts gelöscht oder zeitlich befristet gesperrt werden. Auch dann, wenn die Plattform den Inhalt nur für rechtswidrig hält, er tatsächlich aber eigentlich zulässig ist, also das sogenannte Overblocking, wo die Plattform sagt, bevor wir zu wenig sperren, sperren wir lieber zu viel. Und das haben wir recht häufig aus den unterschiedlichsten Gründen und aus allen Branchen. Ja, also es gibt ja auch gewisse Werbebeschränkungen in den Nutzungsbedingungen der Plattform etc., wegen denen man gesperrt werden kann oder weil man eben Dinge sagt, die vielleicht oder angeblich strafbar sein soll, die auf welche Diskussion oder Wahlen Einfluss nehmen. Und das kommt deshalb häufig vor, dass wir mit solchen Entsperrungsfällen, also sozusagen der anderen Seite der Medaille, beschäftigt sind.
Das werde ich mir auf jeden Fall merken, denn ich habe auf sozialen Medien einen ganz unguten Trend festgestellt. Wenn du de facto rechtswidrige Inhalte meldest, schon auf dem Level 130 StGB, passiert nichts. Auch wenn du diese Accounts meldest, die zum Teil abgekürzt den Accountnamen Hakenkreuz tragen, ein Hakenkreuz im Bild haben, du meldest diesen Account, es passiert nichts. Und dann werden aber wahrscheinlich durch gezielte, vielleicht auch durch Bots angetriebene Meldungen Accounts gesperrt oder gelöscht, die eben nicht, noch nicht mal gegen Community-Richtlinien verstoßen haben. Das ist so momentan ein Trend. Und ich stelle das immer wieder fest, weil ich eine relativ große Bubble habe auf allen Plattformen. Es sind immer mal wieder Leute verschwunden, von denen du genau weißt, hey, ich folge dem, wo ist denn der hin? Und ich habe da noch nie irgendwas ansatzweise Beanstandungswürdiges gelesen. Deswegen, ich warte immer nur drauf. Ich werde mich dann bei euch melden.
Das kannst du gerne machen, ja.
Jonas, ich finde das ein wahnsinnig spannendes Feld. Und vielleicht machen wir bei Zeiten da nochmal einen Nachklapp zu, wenn sich ein bisschen was getan hat, wenn es Neuigkeiten gibt. Es ist ja ein Feld, das permanent im Wandel ist. Es gibt neue Trends. Vielleicht ändert sich auch mal was an den Community-Richtlinien und vielleicht ändert sich auch was mit den Zustellungsbevollmächtigten. Das fände ich einen richtig guten und wichtigen Ansatz. Lass uns doch da ab und zu mal nachschauen, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema. Liebe Lauscher da draußen, wenn es da was Neues gibt, erfahrt ihr das natürlich auch bei uns. Deswegen besucht uns gerne unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Abonniert uns auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und werft einen Blick in die Shownotes, da habe ich euch einiges zum Thema und zu Jonas zusammengestellt. Lieber Jonas, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mich so ein bisschen schlauer zu machen und um auch für meine Lauscher da draußen nochmal aufzubereiten, worüber wir gemeinsam schon diskutiert haben. Ich danke dir sehr und ein Appell an euch alle da draußen. Vielleicht können wir alle ja auch ein bisschen was dazu beitragen, richtigen, wichtigen und positiven Content zu stärken und zu verbreiten, indem wir ihn liken, kommentieren und teilen. Das wäre ja mal sowas aus dem Werkzeugköfferchen für alle Tage. Jonas, ich danke dir und let's stay connected.
Danke, Steffi, für die Einladung.